Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Liebe, die ausgegossen ist in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Und wir danken dir, dass du uns versammelt hast, dass wir im Namen Jesu zusammen sind. Auch in der tiefen und festen Gewissheit, dass Jesus in unserer Mitte ist. Aber auch Maria, all die Heiligen, auch besonders hier Jean-Marie Baptiste Vianney, und dass wir begleitet sind, geschützt sind. Und wir stellen uns in das kostbare Blut Jesu Christi, damit wir mit ganzem Herzen dabei sein können, dass die Ohren unseres Kopfes, aber auch die Ohren unseres Geistes, die Augen unseres Geistes geöffnet sind für deine Wahrheit, für deine Liebe, damit wir wahrnehmen und als Wahrheit annehmen, was uns in dir und durch dich auch in deinem Wort und im Zeugnis der Heiligen geschenkt ist. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
JMBV, Jean-Marie Baptiste Vianney, das sind seine Zeichen, JMBV, das, ja. Und da könnte man sagen, Nomen est Omen, das kennen wir ja. Aber das darf man nicht so magisch verstehen, das sei so, jetzt ist er prädestiniert, jetzt ist er schon festgelegt. Wir geben dem Kind den Taufnamen und schon, plupp, alles gelaufen auf der Schiene der Heiligkeit. Nein. Aber wir dürfen sagen, bei diesem beim Heiligen Pfarrer von Ars, er hat seinem Namen, also seinen Vornamen, auch dem Familiennamen, hat er alle Ehre gegeben, hat diesen Namen nicht entehrt. Und als ich vorbereitet habe, ist mir auf einmal gekommen, ich soll über diesen Namen, über diese drei verschiedenen Namen, soll ich etwas sagen. Warum? Weil das führt uns dann noch tiefer in unsere Heilsgeschichte, aber auch in die Heiligkeitsgeschichte, die Geschichte der Heiligen, die uns tragen, mit denen wir verbunden sind. Ja? Die Gemeinschaft der Heiligen, sagen wir beim Glaubensbekenntnis. Und das ist sehr, sehr schön. Also seine drei Taufpatrone, der Johannes, der Evangelist, Maria, die Mutter Gottes, und der Täufer, Baptist, das ist eine Kurzform vom Johannes der Täufer, haben auf ihn abgefärbt. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ja, wie sieht es denn bei uns aus? Wie viel haben unsere Taufpatrone schon auf uns abgefärbt? Und hast du sie schon in Anspruch genommen? Ich bin ganz ehrlich, bei mir fängt das jetzt erst an. Den Heiligen Josef habe ich jetzt erst seit gut einem Jahr oder knapp einem Jahr richtig entdeckt. Ich war in einer Situation, also bei mir ist Franz, Emil, Josef, ja, drei Namen. Und den Josef, ja, es gibt den Heiligen Josef, aber dann habe ich irgendwann, habe ich wirklich Hilfe gebraucht, auch bezüglich Arbeit und so technischem Ding. Und dann habe ich gesagt, so, alle Türen waren verschlossen, nichts ging. Und dann habe ich gesagt, so, Heiliger Josef, ich bete jetzt ein Novene zu dir. Neunten Tag, Tür geöffnet. Und jetzt bete ich einen Josef Rosenkranz. Ah, ich habe Gebete mitgebracht, werde ich dann morgen austeilen. So bin ich mit dem Josef jetzt mal sehr gut unterwegs. Ja. Und dann der Franz Xaver, ja, mit dem bin ich so noch nicht so ganz richtig, aber auch schon mehr unterwegs. Dann hatte ich jetzt Exerzitien. Ich habe immer gedacht, ja, es wäre doch schön, wenn ich eine Reliquie von dem Heiligen, von meinem Namenspatron. Dann bin ich Personen begegnet, also die nicht Priester waren, die hatten Reliquie von Franz Xaver. Ich habe nichts gesagt, ich habe gesagt, sei ruhig. Und dann bei den letzten Exerzitien, vorletzten jetzt dieses Jahr, hat eine Ordensfrau gesagt, ja, ich trage auch diesen Namen, ist mein Namenspatron, aber ich werde Ihnen diese Reliquie schenken. Also in eine ganz besondere, wenn ich dabei habe, dann zeige ich, so wie in einer Fiole mit so einem schönen Verschluss und dann ist ein schöner Draht drinnen und da ist, also Reliquie, das ist ein Stück von dem Holz von seinem Sarg drin. Ja, Reliquie, ja, durch Berührung ist man dann auch dem, sehr eigenartig. Und ich darf auch Folgendes sagen, in schweren Situationen sind Heilige zu mir gekommen, also ohne dass ich das gefragt habe. Gut, also Franz Xaver, der ist auch jetzt, ich bin jetzt ein bisschen schon mit einem halben Fuß in seinem Boot. Ja, und die Heiligen, sie möchten uns helfen auf unserem Lebensweg und es lohnt sich, sie wirklich zu aktivieren. Also, Johannes Maria Baptiste Vianney, von ihm haben wir sehr viele Zeugnisse. Und das sind einmal Aussagen von ihm selbst. Da ist unheimlich viel von ihm erhalten und aufgeschrieben worden. Und ihr kennt Bücher von ihm, es gibt Predigt von ihm. Ich habe heute Morgen vergessen zu sagen, wie lang denn wirklich seine Predigten dauern. Haben Sie es inzwischen herausgefunden? 45 Minuten, liebe Mitbrüder. Wer von euch hat schon eine Predigt mit 45 Minuten gehabt? Dann würden die Leute die Uhr ans Ohr halten. Funktioniert die noch? Ja, also 45 Minuten ist lang und dann nicht nur 45 Minuten bringen, auswendig lernen. Auswendig lernen. Das war sein Kampf. Also nicht nur die Vorbereitungen hat sich gut vorbereitet. Ihr habt die Bibliothek, kennt ihr ja in seinem Haus, neben dem Schlafzimmer, das schöne Zimmer, in dem hat er nicht geschlafen. Da war seine Bibliothek. Aber viel gelesen und so weiter, ja. Und 45 Minuten, genau. Da haben wir viel Zeugnis von ihm. Dann von seinen Zeitgenossen gibt es unheimlich viel, die dann auch ausgesagt haben bei seinem Heiligsprechungsprozess. Und dann gibt es dann diese Zeugnisse von denen, die bei ihm gebeichtet haben. Es gibt die Zeugnisse von denen, die gesehen haben, wie er die heilige Messe gefeiert hat. Und ich glaube, das ist das stärkste Zeugnis. Vielleicht ist das das stärkste Zeugnis vom Pfarrer von Ars, wenn Sie gesehen haben, wie er die heilige Messe gefeiert hat. Oder auch diese Statue, wo der Cabuchet, dieser Künstler, hatte während einer Katechese, glaube ich, oder Predigt, hat er so Wachsmodell gemacht von seinem Kopf. Und die steht ja dann in diesem Lampadaire, wo ist die Kerzen, ja? Also allein wenn man das Gesicht sieht, ja, sagt man, wow, der ist nicht mehr von der Welt, von dieser Welt, der ist schon weiter fort, ja. Das Wichtigste beim Pfarrer von Arsen, das Wichtigste und was die Leute uns abkaufen werden, entschuldigt den Ausdruck, abkaufen, aber wenn sie predigt und wenn sie das Leben eines Priesters annehmen, dann, weil es authentisch ist, nichts anderes. Und authentisch ist es nur, wenn man anfängt, in uns nicht uns so sehr zu sehen. Wir sind zerbrechliche Gefäße, wir tragen diesen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen. Aber wenn aus all dieser Zerbrochenheit, die wir sind, wenn Christus aufstrahlt in uns. Paulus hat diesen Vergleich von zerbrechlichen Gefäßen und ich habe einen Priester gehört, der hat Folgendes gesagt. Wir tragen diesen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen und wenn ein Gefäß gebrochen ist, dann hat man es wieder geklebt, die verschiedenen Scherben. Wenn man dann ein Licht hineinstellt, durch all diese Ritzen strahlt Licht, umso mehr gebrochen, umso mehr Licht. Das ist jetzt ein Paradox eigentlich. Geht nicht darum, dass wir Zerbrochenheit suchen, aber dass wir diese Zerbrochenheit, dass wir sie von innen vom Herrn heilen lassen. Und dann wird sogar unsere Zerbrochenheit wird zu einem Zeugnis. Und wie viele Zeugnisse gibt es, kennt ihr von Menschen, die gesagt haben, vorher war das, aber jetzt ist das. Dann diese Pilgerreise, ich bin so hin, wollte nicht hin mit zwei angezogenen Handbremsen, aber nachher, vorher, nachher. Also Authentizität, das ist es, was gefragt ist. Und bei ihm hat man gesehen, der Pfarrer von Ars, er ist kohärent. Er spricht nicht nur einfach theoretische Worte. Das, was er sagt, das ist durchlebt, ja, das ist durchlitten. Ja, man kann auch sagen, das ist durchgefeiert, also im Gebet. Also das Gebet ist, da feiern wir, dann werden wir, das kann uns durchdringen wie ein Feuer. Der glaubt, was er sagt. Ich habe einmal, also es war Erstkommunion in einem kleinen Dorf und dann war dann die Danksagungsmesse montags. Dann war schon zwei Drittel der Kinder nicht mehr da zur Danksagungsmesse. Das ist so jetzt und dann bin ich da, hab nur in der Sakristei mit der Küstin, dann komme ich raus und vor der Tür standen einige Mütter und dann waren die gerade so am Reden und dann hat dann eine Frau laut gesagt, sie wusste nicht, dass ich schon in der Vorhalle bin, hat sie laut gesagt, ich glaube, ich meine, der glaubt wirklich das, was er sagt. Das war das beste Zeugnis, das ich hören konnte. Ich meine, der glaubt wirklich das. Ob sie das jetzt, wie sie es gesagt hat und wie sie es gemeint hat, das ist nicht meine Sache, das ist ihre Sache. Manchmal hören wir, das wird gesagt, der predigt Wasser und er trinkt Wein. Ja? Und der Pfarrer von Ars hat Wasser gepredigt und Wasser getrunken. Aber reinstes Wasser, reinste Liebe zum Herrn und mit Freude und ja, und er war kompromisslos, also ein klares Wasser, dass man, wo man sagt, boah, das wird mich erfrischen. Nichts war verwässert, also, oh, der hat Wein gepredigt und Wein getrunken, aber mit den Wortspielen, das lassen wir dann besser. Anfangs wollten die Ars, also die Leute von Ars, wollten nicht mit so viel Wahrheit konfrontiert werden. Das war schwer, die hatten ihre Gewohnheiten, also all diese Bälle, Tanzen und so weiter und ausgiebig feiern. Ein kleines Dorf, die hatten schon ihren eigenen Rhythmus. Aber er blieb dran und er wusste um den Preis einer Seele, einer einzigen Seele. Ja. Und da waren so viele Seelen, kann man sagen, es war aber nur ein kleines Dörflein, ich weiß nicht, wie viele Einwohner es damals hatte, weiß einer das?
230.
280?
Ja. 230.
30 oder 80?
Ja. Ich habe das noch gelesen.
Okay, gut. Okay, plus minus. Okay, aber er hat für jede einzelne Seele gelebt und kann man sagen, auch gelitten. Und vor allen Dingen hat jede einzelne Seele geliebt. Nur wenn man liebt, dann ist man auch bereit zu leiden. Wenn man nur leidet, irgendwann ist dann doch die Luft raus und so stark sind wir nicht. Wir sind nicht das Lamm Gottes. Ja, wir sind nicht der Erlöser der Welt. Er blieb dran und er hat nicht auf seine Beliebtheit oder Unbeliebtheit geschaut. Das war ihm egal. Also er hat, das darf man sagen, stur oder konsequent hat er das gelebt, so wie er es als Priester gespürt hat. Und hat auch konsequent das gepredigt, wovon er überzeugt war. Er hat also da keine Kompromisse gemacht. Er war kompromisslos. Und später haben sie in ihm Jesus gesehen. Mich hat das erinnert an ein Wort des Apostels Paulus aus 2 Korinther 2,14 folgende. Dank sei Gott, der uns stets im Triumph zu Christi mitführt und durch uns den Duft der Erkenntnis an allen Orten verbreitet. Ich mag jetzt nicht fragen, wie viel Verein hat jeder jetzt einzeln? Also bei mir hat man so, ja, Zug gespielt, also Eisenbahn, kam noch ein Verein, noch eine angehängt, was aber immer so viele. An allen Orten den Duft Christi verbreiten. Ist das nicht schön? Wir dürfen den Duft Christi verbreiten, nicht unseren eigenen. Denn wir sind Wohlgeruch für Gott, Christi Wohlgeruch für Gott unter denen, die gerettet werden, wie unter denen, die verloren gehen. Unter allen sind wir Wohlgeruch. Die einen werden es annehmen. Den einen sind wir Todesgeruch, der Tod bringt, ja. Den anderen Lebensduft, der Lebensbringt, der die ermutigt. Wer aber ist dazu fähig? Denn wir sind nicht wie die vielen anderen, die mit dem Wort Gottes Geschäft machen. Nein, es geht nicht darum, dass wir nur ein paar Likes haben, ein paar Daumen hoch bekommen. Das kann es nicht sein für uns Priester, dass wir everybody's darling sind, Liebling von allen. Geht überhaupt nicht, ja. Wir verkünden es aufrichtig von Gott her und vor Gott in Christus. Genau. Wisst ihr, wenn wir nicht klar verkündigen und wenn wir die Wahrheit verwässern, dann lassen wir viele Christen, die mit ihrer Seele am Herrn hängen oder hangen, würde man früher sagen, dann lassen wir die im Regen stehen. Dann sind die verwirrt. Dann sind die unsicher. Was denkt unser Priester denn überhaupt? Also ich glaube, ich habe das letzte Jahr erzählt, wo ich dann in einer deutschen Stadt zum Predigen eingeladen war, französischsprachige Gemeinde und, oh, und Priester und so weiter. Ich wurde sehr herzlich begrüßt, aber nachher nicht ganz, aber fast mit den Hunden. Und das war zweiter oder dritter Ostersonntag. Lesung war war Johannes in der Wahrheit und so weiter und Sünde und so weiter und dann Apostelgeschichte war, bekennt eure Sünde, was müssen wir tun? Es ging durch ihr Herz, bekennt eure Sünde und dann lasst euch taufen. Dann Evangelium war, Jesus kommt, Friede sei mit euch, will mir die Sünden vergeben und so weiter. Und vor der Messe, vor der Kirche, war eine Leine gespannt mit also Regenbogen, alles möglich und Liebe ist keine Sünde und so weiter. Alles ist möglich an Liebe, jede Form von Liebe und so weiter. Ich gehe nicht ins Detail. Und ja, dann sollte ich predigen. Ich war Hauptzelebrant predigen, war nicht darauf vorbereitet. Dann habe ich gepredigt über die Lesung und habe gesagt, das ist die Wahrheit Gottes. Das ist, so stellt Gott sich die Liebe vor. Und dann habe ich das klar gesagt und während der Predigt, Leute aufgestanden, raus. Und dann nach der Messe, es waren mehrere, die rausgehen, nicht nur drei, also bestimmt ein Dutzend oder mehr. Nach der Messe bekomme ich natürlich Besuch in der Sakristei. Das wusste ich schon, dass ich Besuch bekomme. Dann war ein Ehepaar, die haben gesagt, danke, Herr Pfarrer, dass Sie so klar gesprochen haben. Ich dachte, okay. Und dann das war okay. Dann kamen zwei Männer rein. Wer sind Sie? Woher kommen Sie? Wissen Sie, was wir hier tun? Und so weiter. Wir verlieren noch die, für die wir arbeiten und die Jugend und da, 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 da. Da war ich nicht fix genug. Ich hätte sagen können, ja, denen wir die Wahrheit nicht wirklich sagen, die haben wir schon verloren. Die haben wir schon verloren. Und dann kam noch ein Mann, der war so ein Lieutenant aus der amerikanischen Armee, der doch noch gearbeitet hat. Der, thank you, Father. Und dann nachher, ich habe mich nicht als Held gefühlt, das sage ich ganz ehrlich, mir ist eine Sache dann klar geworden. Wie viel habe ich nicht über diese Sachen klar gesprochen oder habe ich die Gelegenheit nicht genutzt? Aber wie wichtig ist es, dass wir darüber sprechen, klar sprechen, ob die Leute uns mögen oder nicht, wir sind berufen, Geruch, Lebensduft zu sein, zum Leben. Und für manche ist das Todesgeruch, das stimmt. Und dass sie die Leute nicht im Regen stehen lassen. Und daran, das ist sehr, sehr wichtig. Gut, wir machen keine Geschäfte mit dem Wort Gottes, ja, aber wir verkünden es. Und dann sagt Jesus ja auch den berühmten Satz, dann Staub von den Füßen, geht weiter. Für mich ist es jetzt einfacher, als Wanderprediger weiterzugehen, einfacher auch zu predigen. Dessen bin ich mir bewusst, aber ich ermutige euch trotzdem, also dass ihr den Mut habt, auch das zu sagen, was, ja, die Leute warten darauf. Und mir kam dann ein Ausdruck für den Pfarrer von Ars, also was ich sehr, sehr, sehr stark auch empfinde bei ihm, ist Christus gleich gestaltet, also dass man ja, in ihm wirklich Christus sieht. Wer mich sieht, sieht den Vater. Genau. Ja, und ich bin überzeugt, das war auch der tiefste Herzenswunsch vom Pfarrer von Ast, dass man in ihm nicht den Bauernsohn sieht, nicht weil er Bauer war, weil er sich, nein, aber dass man in ihm nur Christus sieht. Das war sein Wunsch. In ihm Christus sieht. Ja, und ich glaube, das ist auch der tiefe Wunsch in uns und Gott will den Wunsch immer in uns wecken, dass wir nur wünschen, ihm gleichgestaltet zu sein. Ihm ging es nicht darum, groß zu sein. Ihm ging es nicht darum, ja, so jetzt habe ich so viele Follower. Man könnte jetzt modern sagen, er war ein Influencer. Aber was ist schon ein Influencer? Nein, er hat Leute nicht beeinflusst. Er hat Leute... Du hast mir den Weg zum Himmel gezeigt, das Denkmal da von der La Rencontre, Begegnungsdenkmal. Ich zeige dir den Weg zum Himmel. Das war seins. Nicht in Beeinflussung, klare Richtung zeigen. Genau, und Paulus schreibt in Galater 1,10, geht es mir denn um die Zustimmung der Menschen oder geht es mir um Gott? Da dürfen wir uns immer wieder überprüfen. Was geht es mir? Suche ich etwa den Menschen zu gefallen? Also er stellt sich selbst in Frage, wollte ich noch den Menschen gefallen, dann wäre ich kein Knecht Christi mehr. Paulus sagt das knallhart und er war ein brillanter Schriftgelehrter. Also er wäre der große Nachfolger wahrscheinlich von Gamaliel gewesen, also eine brillante Karriere vor sich. Und der sagt dann, ich erachte alles als Dreck, was früher mir ein Gewinn war. Schreibt er, ja, ihr kennt das, ja, als Unrat oder als Dreck, ja. Und das ist ein wesentliches Merkmal der Heiligen. Sie suchen allein, aber wirklich allein Gott zu gefallen. Und glaubt mir, das nimmt Stress von uns. Dass wir nicht mehr diesem Verein und jenen Leuten und da suchen zu gefallen. Also ich darf einfach so sein, wie ich in Wirklichkeit vor Gott bin. Ich stelle mich unter seinen Blick und sein Blick auf mir, das genügt. Maria sagt, auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Das hat ihr genügt. Alles, was ich bin und alles, was ich habe, Maria, alles hat sie von Gott. Und so dürfen auch wir in dieser Einfachheit. Wir brauchen nicht mit Diplomen und Abschlüssen und ich weiß nicht was, also und Ordensauszeichen. Ich habe heute Morgen noch gelesen vom Pfarrer von Ars, da hat man ihm einen kaiserlichen Orden verleihen wollen, hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Ja? So wie der heilige Franz von Assisi sagt, Geld, nein, das brennt in meinen Händen, will nichts damit zu tun, ist Unrat. Versteht ihr? Allein Gott zu gefallen. Wenn wir versuchen, den Menschen zu gefallen oder uns selbst sogar zu gefallen, das wird früher oder später wird das für uns zum Fallstrick. Ja, ich habe es heute Morgen gesagt in Sprüche 16, 18, Hochmut kommt vor dem Fall. Ja, oh, ein bisschen so, da rum's. Er wollte allein Christus groß machen, so wie Johannes der Täufer. Der Johannes der Täufer, der wollte nur Gott groß machen. Ich bin der Freund dessen, der neben ihm steht. Das ist mein Glück, neben Christus zu stehen. Genau. Und jetzt gehen wir weiter. Genau. Jetzt betrachten wir dann näher die heiligen Patrone von Jean-Marie Baptiste Vianney und deren, ja, deren guten Einfluss auf ihn. Johannes Maria Baptiste. Aber beginnen wir am besten mit Maria, der Mutter Jesu. Wie viele Kinder bei der Taufe, ich denke, das tut ihr heute noch, wenn ihr Kinder tauft, die Weihe an die Mutter Gottes, das gehört dazu. Hm? Ja, das kann dazugehören. Ja? Okay. Also, er wurde natürlich der Gottesmutter Maria geweiht. Kennt ihr euren Tauftag? Ja. Bei mir 1. Januar, Hochfest der Mutter Gottes. Auch ich bin dann der Mutter Gottes geweiht worden. Und wenn wir Maria bewusst in unser Leben aufnehmen, das macht schon einen Unterschied. Das macht wirklich einen Unterschied. Also, als ich mit 15 war, da habe ich dann charismatischen Gebetskreis kennengelernt. Dann war alles Halleluja, Spirit und ta-ta-ta-ta-ta. Es war gut. Also, ja, war vielleicht manches ein bisschen übertrieben. Es war Begeisterung da, es war Freude da. Das hat auch einiges geholfen, muss ich schon sagen. Aber Maria... Jesus, ja, Heiliger Geist, ja, voll. Okay, die ersten Erfahrungen so im Glauben, so ein bisschen konkretere Erfahrungen mit Gott. Und dann gab es da eine Dame, eine Bekannte von unserer Mutter. Die war aber sehr froh. Maria, Maria, Maria. Sie hat nicht über Jesus gesprochen, nur über Maria. Und der schnellste Weg zu Jesus ist Maria. Sie hat gesagt, sie war von Ludwig Maria Grignion de Montfort, war sie tief beeindruckt, das habe ich erst später verstanden. Die Dame hatte eigentlich recht, aber wisst ihr, so als Jugendliche mit 15, da löst man sich so langsam von zu Hause, von der Mutter, die dann sagt, Franz, was hast du für Strümpfe da an und so weiter. Ich will selbst entscheiden, ich werde groß und nicht mehr, ich sag mal, Muttersöhnchen. Ich habe eine sehr gute Mutter gehabt. Ja, und dann Mutter, das war Maria, das war. Und später habe ich dann Maria entdeckt. Dieser alte Priester, der einmal zu mir gesagt, Franz, das Bessere ist ein Feind des Gutes, der hat mir ein kleines Buch gegeben, Büchlein, rot durchgestrichen, also alles unterstrichen, Ludwig Maria Grignion de Beaufort, das goldene Büchlein. Ich sagte, Franz, lies das. Ich habe es mal weggelegt, ein paar Jahre. Und dann irgendwann bin ich in Urlaub. Und dann in den Alpen habe ich mich auf die Berge und habe ich das Büchlein mit da gelesen, ich habe es verschlungen. Da habe ich Mariologie entdeckt. Ich habe null von Maria gehört in meinem Theologischen. Null, aber wirklich null. Von Engeln nichts gehört, von Dämonen nichts gehört und so vieles mehr. Liturgie, wie man die Messe feiert. Also der konkrete Kurs, wie man Heilige Messe feiert, es war ein Nachmittag. Nur ein Nachmittag, versteht ihr? Wir waren zu viert im Kurs. Der erste hat dann Wortgottesdienst gemacht, der zweite hat Opferung gemacht, der dritte hat Wandlung und der vierte hat dann von Vaterunser Schluss gemacht. Das war unsere Vorbereitung damals. Beichte, da hat ein Redemptorist, ein sehr guter Mann, war ein guter Beichtvater, aber hat uns einen Kurs gegeben. Das Einzige, was ich noch weiß, hat er gesagt, denkt daran, ihr seid noch grün, hinter den Ohren, sagt man in Luxemburg, und dann habt Respekt, wenn dann ein alter Mann da kniet im Beichtstuhl, seid gütig und so weiter. Ist alles von Moral und von verschiedenen Situationen, was es alles geben kann an Not und so weiter. Ja, und dann, ja, und früher hat man uns, dann haben wir uns gesagt, ja, früher, die Priester haben zu viel nach den Schlafzimmern geschaut, also den Ehezimmern und so weiter, und zu viel gefragt nicht nach und so weiter. Und was ich jetzt erlebe, das darf ich jetzt sagen, mit so vielen Jahren, nachdem ich geweiht wurde, ich wurde 87 geweiht, darf ich sagen, was da alles passiert, auch in den Ehen, da haben wir wirklich die Eheleute, die Familien im Stich gelassen. Ich habe dann öfter, hat man mir den Satz herausgeholt, der wurde gesagt, ja, wir haben doch gedacht, dass in der Ehe alles erlaubt ist, alles. Also ich habe es heute Morgen der Predigtkurs angeschrieben. Was da eine Misere, ein Leid und wie da Personen entwürdigt wurden, also schrecklich in der Ehe. Gut, und so war vieles, ja, ich komme jetzt zurück zu Maria, okay. Und dann habe ich gesagt, oh, jetzt mache ich Feier an Jesus durch Maria. Und da haben sich bei mir Türen geöffnet. Das war Explosion, wirklich Explosion. Ich kann das nur, also ich werde es jetzt wieder einmal erneuern. Es ist gut, wenn man das immer wieder erneuert. Ja? Und Mütter haben eine unverzichtbare und unvergleichlich schöne Aufgabe, das Kind während 9 Monaten in ihrem Schoß zu tragen. Und alles, was der Mutter gehört, gehört dem Kind, sagt die heilige Theresia von Lisieux. Und dann auch, was der Mutter Maria gehört, das gehört auch uns. Und wenn eine Mutter, also eine, die nicht Maria ist, aber unsere Mutter, wenn die mit dem Herrn lebt, vom Herrn lebt, vivre de Dieu pour ensuite vivre pour Dieu, von Gott leben, sagt Pfarrer von Ars, um dann für Gott zu leben. Ja, also zuerst wir empfangen und dann können wir, und unsere Mutter hat für den Herrn gelebt. Ich darf ein schönes Beispiel geben, ein schönes Zeugnis. Meine erste Kindheitserinnerung. Ich muss noch klein gewesen sein. Mein Bettchen stand im Schlafzimmer der Eltern und dann war, unter der Woche war immer Heilige Messe. Mutter gesagt, so, ich gehe jetzt zur Messe, oh, ich will mitkommen und so weiter. Da hing ich an der Mutter, ja. Und nein, ja, die Oma ist da. Aber die Oma, ich war nicht zufrieden, nur die Oma zu haben. Und dann hat die Mutter etwas gefunden. Sie hatte, ja, hatte viel Liebe in ihrem Herzen, aber auch Liebe zu Gott. Und ihre Liebe zu Gott war in dem Moment größer als die Liebe zu mir. Da war ich schon ein bisschen, naja. Dann hat sie irgendwann gesagt, hat sie den Satz herausgeholt. Und wenn ich zurückkomme, dann gebe ich dir einen Kuss von Jesus. Das habe ich dann noch nicht verstanden. Aber sie ist zur Heiligen Kommunion gegangen und ich habe gewartet, dann habe ich die Tür unten gehört. Oh, dann jetzt steigt sie hoch, Zimmertür, Kuss von Jesus. Die Heilige Kommunion. Also ich bin heute überzeugt, dass auch das auf mich abgefärbt hat. Dieser Kuss von Jesus. Später, viel später, war ich Priester. Jetzt sage ich, ja, mit etwas Bedauern und auch Reue, ich habe meine Eltern nicht oft genug besucht. Das wäre immer eine Stunde zu fahren gewesen. Aber was ist heute eine Stunde? Ist auch nichts. Ja. Und dann war sie, ja, das letzte Jahr, wo sie gelebt hat, konnte nicht mehr zur Heiligen Messe. Ich habe dann ab und zu Hause an ihrem Bett Heilige Messe gefeiert. Oder wenn nicht, dann habe ich Heilige Kommunion mitgebracht. Und dann hat sie mir gesagt, ja, jetzt muss ich nach Hause fahren. Wie, nach Hause? Bist du hier nicht zu Hause? Doch, ich bin auch hier zu Hause. Und dann hat sie gesagt, musst du denn wirklich? Ich habe gesagt, ja, Mutter, ich muss jetzt fahren. Aber, weißt du, du hast jetzt die Heilige Kommunion empfangen. Franz muss gehen, aber Jesus bleibt. Dann war Ruhe, war Friede. Das konnte sie an. Das war dann umgekehrt. Der Kuss von Jesus. Ist doch wunderbar. Also, die Mütter, die färben schon, also auf die Kinder ab. Und so glaube ich, dass der Jean-Marie Baptiste Vianney auch diese Liebe zu Maria von seiner Mutter so mit der Muttermilch aufgesagt hat, wie man das so schön sagt. Und dann haben wir auch einen Schutz, wenn wir in dem Schutz der Mutter sind, also von Maria, sie kämpft wie eine Löwin für uns. Ja, und Jesus wusste, warum er uns Maria als Mutter geschenkt hat, damit wir in Demut, in Glaube, in Wahrheit, in Hoffnung, Liebe vor ihm leben, auch unter dem Kreuz. Also Marienfrömmigkeit ist nicht ein, für mich nicht mehr ein Gadget. Also ich rede gerne darüber und es ist für mich wirklich ein Anliegen, auch ja, das zu vermitteln. Der heilige Jean-Marie Baptiste Vianney, der hat gesagt, die heilige Jungfrau ist meine älteste Liebe. Oder mon premier amour, meine erste Liebe. Ich liebte sie schon, und jetzt haltet euch fest, ich liebte sie schon, bevor ich sie überhaupt kannte. Ist das nicht wunderbar? So wie ein Kind kennt die Mutter, ohne sie zu kennen. Also geistig wahrzunehmen. Das ist feine Psychologie. Ja? Und seine Verehrung, die reicht bis in seine Kindheit zurück. Aber das wurde ihm nicht aufgezwungen. Es war einfach integriert im Leben. Die haben zu Hause gebetet, Rosenkranz gebetet. So wie man das jetzt wieder in Familien erlebt, die abends zusammen Rosenkranz beten. Also nicht nur in Medjugorje, auch in Kroatien. Viele Familien, die beten jetzt ganz natürlich als Familie Rosenkranz. Ich war eine Familie, die haben 7 Kinder, 1 im Himmel. Und also mit denen Rosenkranz abends beten. Wunderbar, wunderbar. So schön, das ist ja authentisch. Und das Vorbild der Mutter hat eine entscheidende Rolle gespielt. Also, dann hat er seinen ersten Rosenkranz gehabt. Dann wollte seine jüngere Schwester, Gothon heißt ihr geheißen, die wollte dann diesen Rosenkranz haben. Und er hat festgehalten, nein, das ist mein, ich halte meinen Rosenkranz fest. Und dann sagt die Mutter zu ihm, du, Jean-Marie, aus Liebe zu Gott, gib mir den Rosenkranz. Dann hat er ihn gegeben, aus Liebe zu Gott. Das war nicht aus Liebe zu seiner Schwester, aus Liebe zu Gott. Seht ihr, also das war also sehr, sehr stark. Mutter hat ihn dazu ermuntert, aber die Mutter hat nicht nur etwas genommen, sie hat auch etwas gegeben. Dann hat er seine erste kleine Mutter-Gottes-Statue bekommen. Die hat er überall mitgetragen. Überall hat er die mitgetragen. Und die Katrin Lassein, eine Mitarbeiterin vom Heiligen Pfarrer von Nass, die hat gesagt und bezeugt, er ließ sie nie aus den Augen, weder Tag noch Nacht. Vor dieser Statue betete er schon im Alter von 4 Jahren im Stall in Dardilly. Statue aufgestellt oder auf dem Feld Statue hingestellt, Prozessionen organisiert, Heilige Messe gefeiert, die anderen mussten ministrieren. Also das war für ihn wirklich etwas sehr, sehr Wichtiges. Und er hat sich immer zurückgezogen und immer wieder zur Mutter Gottes gebetet. Und wenn er sich dann zurückgezogen hat zum Rosenkranz beten, hat er zu den anderen Freunden oder so gesagt, passt ihr jetzt auf meine Tiere auf, ja? Damit er Zeit hat zu beten. Das war ihm sehr wichtig. Und dann gab es ein Spiel, das die gerne gespielt haben. Das war sowas wie Pétanque, wie sie mit diesen Kugeln, wo man die Kugeln wegschmeißt. So, das ist in den südlichen Ländern, Gefilden ist das ein Spiel. Die haben sowas ähnliches gespielt, aber nicht mit Kugeln, sondern mit flachen Steinen. Dann hat man mit flachen Steinen, und er war wirklich ein Champion darin, hat immer gewonnen. Da ging es sogar um ein bisschen Geld, aber hat den Verlierern immer das Geld wieder zurückgegeben. Also, aber er hatte Freude auch am Spielen. Ist gut, wenn man das weiß, also auch von ihm kennt, eine solche Dimension. Die Eltern waren sehr großzügig. Die Eltern haben die Armen aufgenommen. Es ist berichtet, dass sogar Benoît Labre einmal aufgenommen wurde. Wisst, das ist der wurde oft verachtet. Und wo er nicht aufgenommen wurde, der Benoît Labre, er hat niemand verflucht, aber da hat es dann an den Feiertagen, glaube ich, hat es dann geregnet. Das ist bezeugt. Ja, ja, ja. In diesen Städten, wo er nicht aufgenommen wurde, hat es an den größten Feiertagen dieser Stadt geregnet. Ist vor langer Zeit, habe ich das mal gelesen. Ja. Die Mutter hat ihn gelehrt, jedes Mal, wenn die Turmglocke schlug, Hut abziehen, zu beten, ein Ave Maria zu beten. Das war einfach. Ja, ja. Und diesen Brauch hat er später wieder seinen Gemeindemitgliedern auch gelehrt. Maria hat ihn begleitet auf seinem beschwerlichen Weg zum Priestertum. Das war für ihn wirklich also ein schwerer Weg. Und dann, er hat ein kindliches Vertrauen zu Maria. Und ein Priester hat bezeugt, ich glaube, das war der Ballet, er war Vikar in Écully bei einem Priesterballet, der hat ihm auch geholfen überhaupt zum Priestertum, hat ihn unterstützt, ermutigt, der hat Türen geöffnet bei Bischöfen und so weiter, extra Genehmigungen, ja. Und da ist bezeugt von ihm Folgendes, um vollkommene Herzensreinheit zu erlangen. Aha, selig, der ein reines Herz haben. Ich glaube, das war seine Lieblingsseligpreisung. Was ist deine Lieblingsseligpreisung? Welche? Ich höre nichts, ich sehe nichts. Aber ja, bei ihm war es mit Sicherheit die. Um vollkommene Herzensreinheit zu erlangen, hat er sich durch ein Gelübde inspirierte sich von seiner Marienverehrung. Einmal täglich betete er das Regina Coeli und 6-mal täglich das Gebet, folgendes, gepriesen sei die allerheiligste und unbefleckte Empfängnis der Jungfrau Maria, die Mutter Gottes, in Ewigkeit. Amen. Es gibt ein Kloster, also die Schwestern von die Seraphinischen Orden oder so, das von Kloster Brandenburg, da kenne ich die Schwestern, die sagen, gelobt sei Jesus Christus und Maria, die unbefleckte Empfängnis. Die grüßen sich so. Schöner Gruß. Also die nehmen das ganze Paket. Alles, was möglich ist, nehmen wir alles mit, ja. Er hatte, als er in Vicar war, in Écully, bei seinem Pfarrer Ballet, lange vor der Verkündigung des Dogmas der unbefleckten Empfängnis, ich zitiere seinen Priester, der ihn gekannt hat, er schrieb Gebete zu Ehren der unbefleckten Empfängnis ab, gab keinen Kopierer und so weiter, und verteilte sie in der ganzen Pfarrei, also handschriftlich. Stell dich das vor. abgeschrieben, abgeschrieben. Was haben die Leute Dokumente? Wenn die das jetzt verkaufen würden, wer will das schon? Aha. Ja. Und dann, er komponierte auch zusammen mit Pfarrer Ballet den Rosenkranz der unbefleckten Empfängnis, und das sagt dann Jean-Marie Chanet, der noch heute jeden Abend in Ars gebetet wird. Glaube ich, jetzt wird er nicht mehr gebetet, aber zu der Zeit und nach seiner Zeit. Und dann ein Zitat von Pfarrer von Ars, dann sagt er, ich habe die Liebe zu Immaculata, möchte ich mit anderen teilen. Ich habe so oft aus dieser Quelle, also aus dem Herzen der Heiligen Jungfrau, geschöpft, dass längst nichts mehr darin geblieben wäre, wenn sie nicht unerschöpflich wäre. Er hat mit vollen Zügen aus diesem, also aus dieser, ja, dieser Spiritualität mit Maria hat er gelebt. Und wisst ihr, die Spiritualität, also diese Liebe zu Maria, die führt uns zu einer noch größeren Liebe zu Jesus. Und da dürfen wir uns nicht kirre machen lassen. Sagt man so, kirre, gibt es schon Deutsch. Ja? Also, lass uns nicht verrückt machen. Also Maria, ich sage oft zu den Leuten, viele sind mit Maria unterwegs, an ihrer Hand. Das ist gut so. Aber Maria ist nicht das Ziel, füge ich dann hinzu. Was tut Maria? Sie führt uns zu Jesus. Ja, das ist gut. Ist gut, wenn wir bei Jesus sind. Aber Jesus ist nicht das Ziel. Wo staun? Dann sage ich, ja, was hat Jesus gesagt? Ich bin der Weg. Ja, wohin? Zum Vater. Ich bin die Wahrheit. Die Wahrheit und das Leben. Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Wahrheit, dass ihr von Gott geliebt seid. Und ich bin das Weg, Wahrheit und Leben. Ich gebe euch ewiges Leben. Ich führe euch an das Herz des Vaters. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, Johannes 1, 18, glaube ich, steht geschrieben, er hat Kunde gebracht. Und Kunde gebracht ist, er ist der Exeget. Das ist das Wort Exegeo. Also Jesus bringt uns die Kunde, wohin wir gehören. Das ist das Herz des Vaters. Aber es ist gut, wenn wir an der Hand Marias sind. Dann sind wir schon nicht verloren. Der Pater, wie heißt er jetzt, von Schönstadt, kennt er nicht. Der hat gesagt, ein Diener Mariens geht nie verloren. Ja, geht nie verloren. Und das ist so, wenn wir uns ihr weihen. Also ich könnte jetzt Zeugnis über Zeugnis persönlich darüber geben. Genau, und dann hat Jean-Marie Baptiste Vianney, also er hat einen praktischen pastoralen Ansatz gehabt. Also bei ihm waren, also die zwei Lungenflügel, würde ich sagen, von seiner Seelsorge war, die Eucharistie, Anbetung der Heiligen Eucharistie, die Liebe zur Eucharistie, zur Heiligen Messe und Maria. Das waren die beiden Flügel, auf denen er geatmet hat. Und da hat er eine Rosenkranzbruderschaft, ist lustig für junge Frauen, Bruderschaft für Frauen, gegründet. Ja. Dann hat er die Marienkapelle, die war ihm zu schlicht, hat er mal renoviert, restauriert, 1820. Dann gibt es heute noch eine goldene, vergoldete Marienstatue dort zu sehen. Die hat er nach den Marienerscheinungen von Rue du Bac, Catherine Labouret erworben. Und ja, er hatte davon gehört und hat gleich gehandelt. Dann hat er Wallfahrten nach Lyon organisiert, unsere liebe Frau von der Fourvière. Und da gibt es dann den heiligen Potin, der erste Bischof. Und der hat man gesagt, ja, die Legende oder die Überlieferung sagt dann, er hat eine Ikone der Mutter Gottes nach Lyon gebracht. Also das war das Erste. Und dann wurde später auch da auf dem Hügel Fourvière, Forum Vetus soll das geheißen haben, ein altes Forum. Da wurde dann Lise der Jungfrau, Jungfrau Maria, ein Altar, vielleicht auch eine Kirche errichten, was da alles jetzt geschichtlich, ob es so belegt ist oder so. Aber da hat es die Märtyrer gegeben, auch die heilige Blandina, und die Märtyrer von Lyon. Und genau. Und später auch Fourvière, 1642. Da gab es Pest. Und dann kamen die Verantwortlichen der Stadt Lyon. Und die haben dann ein Gelübde gemacht. Der Mutter Gott sein Gelübde, ein Versprechen abgegeben. Wenn sie hilft, das und das und das. Und sie wurden verschont durch das Gelübde. Also von der Mutter Gottes. Dann am 1. Mai 1836 hat er die Pfarrei Ars der unbefleckten Empfängnis geweiht, zwar 18 Jahre vor der Verkündigung des Dogmas. Damals hat er dann die Namen der Gemeindemitglieder in ein versilbertes Herz eingraviert, das Herz Mariens. Ja, und dann ließ er 1844 über dem Haupteingang, ich weiß nicht, ob das jetzt die Statue ist oder eine andere, eine Statue anbringen, Denn Maria, hat er gesagt, ist die Hüterin des Himmels. Ist das noch die Statue, die oben? Ja,
das ganz. Weiß ich nicht.
Ja, okay.
Wärterin des Himmels ist die über dem Eingang.
Über dem Eingang.
Wärterin des Himmels.
Ab Wärterin, ja. Hier steht Maria Hüterin, ja, das ist dann andere Übersetzung, ja, okay. Und am 8. Dezember 54 feierte er feierlich die Verkündigung des Dogmas der unbefleckten Empfängnis. Das wurde ja am 8. Dezember von Papst Pius dem 9. verkündet. Und sein Kommentar dazu ist folgender. Ich habe immer gedacht, dass dem Glanz der katholischen Wahrheiten ein Strahl fehlt. Dieser Mangel konnte in der Religion nicht bestehen bleiben. No go. Also da hat was gefehlt. So wie die Juliane von Lüttich gesagt hat, die hat die Vision vom Mond, es fehlt ein Fest im Jahreskreis. Dann kam von Leichnam. Sie hat den Mond gesehen oder wie, wo ein Stück verdunkelt war. Also, ja, genau. Und jeden Samstag hat in der Kapelle der Mutter Gottes zu Ehren der Jungfrau und auch am Marienfesten eine Predigt in dieser Kapelle gefeiert. Genau. Die Kirche war immer voll an diesen Samstagen. Und dann habe ich bei mir gedacht, schade, eigentlich schade, wie viel normale Samstagsmessen feiern wir noch in unseren Pfarreien, Bistümern? In Luxemburg gibt es seit den Anfang der 70er Jahren fast keine normalen Samstagsmessen, außer vielleicht Priester, die dann für sich privat zelebrieren. Ich habe später wieder angefangen, in der Pandemie habe ich angefangen, eine richtige Samstagmesse auch zu Ehren der Mutter Gottes zu feiern. Ja? Und das war so, dann habe ich gesagt, Vorabendmesse. In Luxemburg hat man dann gesagt, ja, zu der Zeit gab es noch Hüttenindustrie und die mussten auf Schichten arbeiten, hat der Bischof gesagt, ja, damit auch diese Hüttenarbeiter eine Sonntagsmesse bekommen, geben wir die Möglichkeit, eine Samstagabend, eine Vorabendmesse zu haben. Man hätte aber auch am Sonntagabend eine Messe feiern können. Versteht ihr? Also das war so dann so ein Hin und Her geschieben. Genau. Also eine Pfarrei tut es gut, wenn die Mutter Gottes, wenn die Jungfrau Maria, wenn sie ihren Platz bekommt, Nicht der Zuschütz, ja, deinen Platz, ja. Sie gehört einfach, sie ist wichtig, ja. Und dann, was hat er noch getan? Er hat Bilder und Medaillen verteilt und während einer Cholera-Epidemie hat er sogar eigene Medaillen prägen lassen, damit jeder sich unter den Schutz Mariens stellen konnte. In vielen Häusern gab es dann diese Medaillen oder diese Bilder und dann etwas, was mir nicht so bekannt war, aber ich wusste es aber nicht mehr so genau. Er hatte auch Erscheinungen der Mutter Gottes. Die Mutter Gottes ist ihm öfter erschienen. Und mindestens eine Erscheinung bezeugt er dann selbst. Aber er war sehr, sehr vorsichtig. Er war da, ja. Er weigert sich immer näher darauf einzugehen. Aber irgendwann hat er gesagt, die heilige Jungfrau und ich kennen uns gut. Und dann an einem 8. Mai, das ist berichtet von Zeugen, ich lese das einfach. Am 8. Mai 1840 um 13 Uhr brachte Etiennette Durier, also Familienvorname, dem heiligen Pfarrer eine beträchtliche Summe für die Stiftungen der Messe. Sie wurde Zeugin eines Gesprächs zwischen dem Heiligen und einer weiß gekleideten Dame mit Stern auf der Stirn. Sie selbst beteiligte sich an dem Gespräch und bat darum, in den Himmel aufgenommen zu werden. Diese Frau, sie hat sich mitbeteiligt. Sie litt an Krebs. Nach der Erscheinung erklärte sie, ich dachte, es sei die heilige Jungfrau. Der Pfarrer von Ars hat gesagt, du hast dich nicht getäuscht. Ich war so glücklich, meine Mutter zu sehen, sagt er. Und Pietro Schü, der hat eine von den wichtigsten Biografien geschrieben, also eine, die wirklich Standard ist, gibt aber jetzt noch eine, die scheint auch sehr gut ist, die habe ich nicht gelesen. Der berichtet, dass er belauscht wurde im ersten Stock seines Hauses, ein Gespräch und dann haben sie eine Frauenstimme gehört, ja. Und jeder wusste, dass er Frauen gegenüber ziemlich zurückhaltend war. Aber Frauenstimme, er unterhält sich. Und einige von ihnen beteuerten, das war nicht das erste Mal, dass wir ihn so in Gespräch mit einer Frau gehört haben. Und sie haben dann all ihren Mut zusammengenommen und an der Tür gehorcht, ja. Und es ging um Ratschläge über diese oder jene. Es war die Rede davon, über sie zu wachen, diese Person zu wachen oder um sie zu retten. Sehr vertraute Gespräche. Nach einer halben Stunde öffnete er die Tür und überraschte seine Besucher, die den Grund ihres Besuchs dann erklären mussten. Warum seid ihr eigentlich hergekommen? So in der Art. Sie entkamen der Peinlichkeit ohne größere Schwierigkeiten. Am meisten jedoch war Pfarrer Vianney verlegen. Nach kurzem Nachdenken und um jeden Verdacht auszuräumen, der ihm schaden könnte, gestand er, wie sehr er sich freute, manchmal die Jungfrau Maria in seinem Haus zu empfangen, um mit ihr über seine Sorgen zu sprechen und ihr schwierige Fälle anzuvertrauen. Ist das nicht großartig? Wisst ihr, also wenn ich nicht wusste, was ich predigen sollte, und das kam öfter mal vor, ja, da, auf einmal habe ich dann was gefunden. Dann habe ich gesagt, so, Mutter Maria, was würdest du zu diesem Evangelium, zu dieser Lesung sagen? Es kam ganz einfach. Und die Mutter fragt, also sie lässt uns nicht allein. Also es ist nicht so in der Art, Jesus, wenn du mir nicht sagst, dann sage ich es deiner Mutter. Also nicht so die Tour. Aber so wirklich, Maria, und sie hilft wirklich. Und dann, es gibt dieses, dann hat er gesagt, ich liebe Maria sehr. Maria ist meine erste Liebe, aber behaltet das für euch, erzählt es niemandem. So hat Jesus auch schon versucht gehabt, sagt niemand etwas davon, was ihr gesehen, gehört habt. Dann wurde überall herum erzählt. Ja? Okay. Und dann gibt es dieses Glasfenster in der Kirche, das habt ihr bestimmt schon gesehen. Ich weiß nicht, ob es jetzt auf der linken Seite ist. Oder. Es gibt jedenfalls Glasfenster von der Erscheinung der Mutter Gottes. Ja. Und später hat jemand gesagt, vielleicht war es dieses Ereignis, das er später mit einem angesehenen Besucher in seinem Zimmer besprach. Er hat also Besuch bekommen. Und dann hat dieser Besucher gesagt, man würde es nicht wagen, diese Fliese zu betreten, wenn man wüsste, was dort geschehen ist, dass die Mutter Gottes auf dieser Fliese stand. Viele von uns sind schon glücklich, wenn sie in Luft vor der Grotte da knien dürfen, wo die Bernadette gekniet hat. Wer hat schon dort gekniet? Hallo? Ah, ja. Das war für mich immer ein besonderes Erlebnis, wenn ich in Luft war. Dort zu knien, wo sie Bernadette gekniet hat, für mich auch ganz besonders in Luft, dann, wenn nicht so viel Andrang war oder wenn es schon spät war, dunkel war, ganz, also vor Jahren, da konnte man ganz nah an die Quelle ran. Habe ich mich so da hineingeduckt und an der Quelle vor Bernadette. Das war ein großes Erlebnis, immer dort zu beten. Ja, ja, und wir wissen, dass der Pfarrer von Ars, er wollte ja auch mal weglaufen. Ja. Und dann später hat jemand gesagt, kommt er in die Sakristei zurück? Ich weiß nicht, wo er war, war er gelaufen. Nach Dardilly war er gelaufen. Kaum war er nach der Messe in die Sakristei zurückgekehrt, sagte der Pfarrer von Ars, der liebe Gott will mich hier nicht haben. Lass uns nach Ars zurückkehren. Lass uns. Wer? Mit Maria. Und später hat jemand gesagt, am Tag der Rückkehr schrieb jemand, der Pfarrer ist der heiligen Jungfrau dankbar, die ihn zur Rückkehr zu seinen Gemeindemitgliedern inspiriert hat. Und dann hat die Pfarrei dann ihren Pfarrer behalten bis zum 4. August 1859. Ja, vielleicht, ich gebe euch das so mit auf den Weg. Hier ist Anbetung, hier ist mal dieses kleine Goûter. Aber die Möglichkeit, wenn ihr auch zur Anbetung haben wir dann auch.
Das ist die Möglichkeit.
Genau, Möglichkeit. Wenn ihr betrachten möchtet, also ihr könnt betrachten zum Beispiel das Magnificat, aber vielleicht besonders diesen Satz, auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Dass ihr versucht, euch unter den Blick Gottes zu stellen. Einfach das mal zuzulassen. Gott schaut auf mich. Und dann so mit dem kindlichen Vertrauen, das der heilige Pfarrer von Ars hatte, einfach diesen Blick zulassen. Er schaut mich, ich schaue ihn. Einfach so. In Exerzitien, wo ich war, mit Schwester Breach McKenna, kennen sicher einige von euch, die ihr Haupt Botschaft ist die Heilige Eucharistie, dann Anbetung. Und dann hat sie gesagt zu uns, das hat mich wirklich getroffen, und wir müssen wissen, er schaut uns mehr an, als wir ihn anschauen. Nicht um uns zu kontrollieren, aber voller Liebe schaut er uns an. Und dass wir einfach in diese Ruhe kommen, also der Blick des Vaters, des himmlischen Vaters ruht auf mir. Auf meinem Beten, auf meinem Arbeiten, auf meinen Sorgen, sein Blick ruht auf mir. Und dass ich dann so auch geschützt bleibe vor Entmutigung, vor Verurteilung von Menschen und von allem, was da kommen mag. Dass ich auch frei bin von den Erwartungen der Menschen, aber auch frei von meinen eigenen Erwartungen. Eine Person hat zu mir gesagt, also als ich da zurückgezogen war, ein halbes Jahr, da habe ich gesagt, ja und ja, keiner fragt nach und so weiter. Auf der einen Seite war es gut, dass keiner nachfragt. Auf der anderen Seite war es dann doch ein bisschen so gewurmt in mir, ja. Und dann hat die Person zu mir gesagt, Franz, du erwartest dir noch viel zu viel von den Menschen. Das war für mich ein großer Satz, große Heilung, möchte ich jetzt sagen. Wo ich dann frei war von den Erwartungen an anderen Menschen und frei von den Erwartungen auch an mich selbst. Wo allein der Blick Gottes auf mich, wo der mir genügt, wo ich getrennt bin von den Blicken der Menschen, dieser Schleier gezogen ist und auch von den geistlichen Mächten. Mit Gott, das reicht. Ja. Ja, ich darf euch dazu ermutigen, also dass wir auch frei sind von unseren Idealvorstellungen. Ich wollte so vieles tun, wisst ihr, und dann kamen Leute, die haben so prophetisch gesprochen, gesagt, Franz, deine Kirche, die wird gefüllt werden. Und ich hatte mehrere, also eine ganz große Kirche, also 500 Leute gehen rein oder mehr. Zu Konzerten war die voll, aber zu der Zeit, wo ich da war, immer weniger. Ich habe das jetzt nicht so, diese Prophetie nicht so, aber das wurde auch gesagt, versteht ihr? Jetzt könnt ihr sagen, das ist dann das Negativbeispiel zum Pfarrer von uns. Okay, der Herr hat einen Plan und sein Plan ist gut und ich kann mit ganzem Herzen Ja und Amen zu dem sagen, was, wie er mich geführt hat, wie er mich auch herausgeholt hat aus manchen und dass ich immer noch mit ganzem Herzen ein froher Priester bin. Amen.